DeepSeek, die neue KI aus China, ist derzeit in aller Munde. Aber ist DeepSeek R1 wirklich so leistungsfähig und welche Auswirkungen hat das für die USA und insbesondere für Europa? Darüber sprechen wir heute in der neuesten Ausgabe von KI und Tech2Go, der Praxispitch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von KI und Tech2Go, der Praxispitch, eurer Podcast hier von Hardwarewartung 24. Und mit dabei am Start, wie immer, ist Yusuf. Hallo Yusuf.
Hallo Christian.
Schön, dass wir uns wieder sprechen heute. Und ja, es gibt ja nach wie vor viel Diskussionsbedarf. Das Thema DeepSeek lässt wahrscheinlich niemanden gerade so richtig in Ruhe. Selbst diejenigen, die mit KI eigentlich wenig am Hut haben, werden ja in den täglichen Nachrichten damit konfrontiert. Und deshalb haben wir uns überlegt, wir wollen das Ganze nochmal so ein bisschen aufbereiten und vielleicht nochmal so ein paar neue Aspekte und Infos reinbringen für euch, damit ihr ja so ein bisschen auf dem Laufenden seid und einfach Grundverständnis habt, was denn überhaupt mit DeepSeek beziehungsweise mit diesem DeepSeek R1 gemeint ist. Ja, was man ja gehört hat, war Panikstimmung an der US-Börse. Nvidia verliert 600 Milliarden Dollar an Wert. Was hat es eigentlich auf sich? Wir wollen das Thema näher betrachten. Wir wollen dann einfach mal schauen, ob das Ganze wirklich so toll ist, wie viele sagen, oder ob da vielleicht auch ein bisschen heiße Luft dahinter steckt. Aktuell kann man sagen, der Hype ist groß. DeepSeek ist derzeit nicht erreichbar. Zumindest habe ich es vorhin versucht. Scheint also wirklich überlastet zu sein. Vielleicht auch eine Attacke, die gerade stattfindet. Das kann man nicht so genau sagen. Jedenfalls ist die Website gerade nicht verfügbar. Aber meine Frage jetzt an dich, Yusuf, weil du hattest ja schon prophezeit, was kommen könnte in der letzten Woche. Da muss ich wirklich nochmal den Hut ziehen. Wie schätzt du denn heute die Lage ein? Und erklär doch nochmal kurz aus deiner Sicht auch, was dieses DeepSeek R1 eigentlich auszeichnet.
Ja, sehr gerne. Also es ist, was ich sehr spannend finde, ist, dass es tatsächlich den Weg bis in die Tagesschau gefunden hat. Also ich habe sogar in der Tagesschau davon gehört und das fand ich sehr lustig, weil exakt wirklich das eingetroffen ist, was wir ja schon besprochen hatten, dass das halt tatsächlich massive Auswirkungen haben könnte. Und ich betone jetzt bewusst auf könnte, weil das werden wir jetzt noch genauer aufdröseln, warum es vielleicht doch nicht ganz so ist, wie wir das geglaubt haben. Es sind quasi die Grundfesten erschüttert der KI-Entwicklung. Also die Grundlage war ja immer, man braucht die Daten, dann die Rechenleistung und die Distribution. Das sind so die wichtigsten Elemente, um sozusagen das Rennen im KI zu machen. Das Datenthema hatten wir letztes Jahr schon mehr oder weniger abgehakt, ne? Da ist ja schon, haben sie ja schon alle Peak Data ausgerufen und gesagt, ey, wir haben jetzt schon das ganze Internet gecrawlt und alle Bilder und Videos uns angeschaut. Ganz so ist es eh noch nicht, aber zumindest war das so ein bisschen leichte Panikstimmung. Und Rechenleistung war so die letzte Bastion für gerade die Foundation Models in den USA, also die großen wie OpenAI und Gemini und Claude, die haben gesagt, ja, okay, dadurch, dass sie so viel Kapital haben und so viel Rechenleistung, wird ihnen keiner das Wasser reichen können. Ja, und dann kam der kleine DeepSeek daher und hat sie alle nass gemacht. Damit hat natürlich keiner gerechnet. Und die Überraschung war gar nicht so, dass es ein Modell aus China geschafft hat, sondern es war eigentlich tatsächlich so die Side Letter dahinter, dass das so wenig gekostet hat und dass es so wenig Ressourcen gebraucht hat. Sie behaupten 5,5 Millionen. Das war allerdings schon, ich glaube, die Woche davor hatten wir schon darüber berichtet, da war das V3-Modell. Das war ja schon angekündigt mit 5,5 Millionen, hat das gekostet. Jetzt haben sie über das R1, also das Modell mit dem Reasoning, das ja gleichzusetzen ist mit dem O1 von OpenAI, da haben sie jetzt, wenn man es genau betrachtet, haben sie da jetzt auch keine genauen Zahlen dazu gesagt, sondern sie sagen, es setzt alles auf dem V3-Modell auf und auf dem haben sie dann das R1-Modell trainiert. Was da tatsächlich an Ressourcen reingeflossen ist, ist ein bisschen intransparent, aber wir werden gleich eh sehen, dass alles ein bisschen intransparent ist, weil wenn man ein bisschen tiefer buddelt und in das Rabbit Hole eintaucht, dann stellt man fest, dass es eigentlich durchaus sein könnte, dass da doch mehr Ressourcen im Einsatz waren. Genau, vielleicht mal so ein bisschen den Hintergrund. Wir hatten ja schon angekündigt, dass es sich um diesen Hedgefonds handelt, ne? Dieser Hedgefonds ist ja der Founder von DeepSeek, und der Hedgefonds hat sich ja, also der hat geheißen Highflyer, ein chinesischer Hedgefonds, war jetzt am Anfang recht erfolgreich, dann weniger erfolgreich, aber ich glaube so 7 Milliarden haben die gemacht. Ich glaube, das hatten wir ja auch schon erwähnt beim allerersten, also ich glaube in der Folge 3 war das. Dann hat der halt, und die hatten aber zu dem Zeitpunkt, wo der Hedgefonds noch aktiv war, hatten die schon recht viele GPUs. Also die hatten nachweislich über 10.000 H100s, also eigentlich die in China verboten sind. Also das war alles vor den Beschränkungen. Und dann haben die halt diese Ressourcen aufgewendet für eben dieses Side-Project, wie sie es nennen. Das ist auch, glaube ich, eine sehr bewusste Wortwahl, damit sie, dass sie das Side-Project nennen, damit alle so ein bisschen lächerlich ausschauen, die das als Main-Project sehen. Und dieses Side-Project hat angeblich eben mit diesen nur 2000 H800, also das ist die abgespeckte GPU-Variante von Nvidia, das ganze Modell trainiert. Viel wahrscheinlicher ist, dass die sehr wohl Zugriff auf diese H100 auch gehabt haben. Ob sie es tatsächlich genutzt haben oder nicht, wird uns wahrscheinlich keiner verraten. Allerdings munkelt man, dass es hinter versteckten Türen doch noch ein paar mehr geben könnte, die da sozusagen bei denen auf Lager liegen oder im Rechenzentrum eingebaut sind.
Also ich habe von 50.000 sogar gehört, ja. Das heißt 50.000 bei einem Stückpreis von, glaube 30.000 US-Dollar, da wären wir nicht bei 5 oder 6 Millionen, sondern da wären wir allein schon für die Hardware bei 1,5 Milliarden US-Dollar.
Genau, das ist allerdings, Sie behaupten ja, dass das, also wenn man tatsächlich an die 50.000 glaubt, ja, ich glaube, also die 50.000, das ist ja, glaube ich, aus irgendeinem CNBC-Interview, wo der das irgendwie so angedeutet hat, was aber eher so ein bisschen wie Angeberei geklungen hat, sage ich jetzt einmal, und vielleicht wenig mit Realität zu tun gehabt hat. An die 10.000 glaube ich schon. Und das würde auch ein bisschen dorthin kommen, wo man heute eigentlich solche Modelle trainiert. Eben mit 10.000 H100 und einem guten Team kann man das schon machen. Was ein bisschen dagegen spricht, ist die Methode, wie sie dieses Modell trainiert haben. Also die haben ja, also diese H100, also diese Nvidia-Modelle funktionieren ja alle mit dieser CUDA-Software. Also diese CUDA-Software ist quasi diese Steuerung von diesen GPUs, um halt diese Modelle zu trainieren. Und diese CUDA-Software steuert eben die Speicher und die Rechenkapazität und dass diese Daten zusammenkommen und halt parallel verarbeitet werden können. Und wenn man aber den Open-Source-Dokumenten glaubt, verwenden die eben nicht die CUDA-Software, sondern viel kleinere Speichereinheiten. Also da reden sie von 8-Bit-Algorithmen. Und das würde darauf hindeuten, dass die das CUDA umgangen sind und quasi einen Layer drunter angesetzt haben und damit halt deutlich effizienter auch die Modelle trainieren konnten. Und das könnten sie dann auch mit den H800, also tatsächlich mit den niedrigeren GPUs gemacht haben. Also vielleicht war es eine Kombination aus beidem, dass sie, weiß ich nicht, halt die bessere Hardware mit der eigenen Software und den niedrigeren Bitraten irgendwie verwendet haben, damit sie dann ein noch besseres Ergebnis und ein noch schnelleres Ergebnis bekommen. Aber es ist auf jeden Fall, und der Jan LeCun, von dem haben wir ja auch schon öfter mal geredet, das ist ja der AI-Chef von Meta, also von Facebook, der hat ja am Anfang so ein bisschen, ja, das ist halt Open Source und das ist die Kraft des Open Source. Und dann hat er sich aber doch ein bisschen ins Hemd gemacht und hat ein kleines Team zusammengestellt, um herauszufinden, ob das Paper, was die da gepublished haben, tatsächlich, also wie die das hinbekommen haben. und er konnte ganz klar nachweisen, auch in seinem mit seinem kleinen Team, dass die Methode, die sie da entwickelt haben, schon deutlich effizienter ist, also fast um den Faktor 10 effizienter ist. Das heißt, egal, ob die jetzt mehr Hardware gehabt haben, weniger Hardware gehabt haben oder was es tatsächlich gekostet hat, die Methode, die sie da erfunden haben, ist tatsächlich einfach um den Faktor 10 besser. Ja, und schnell, also schneller, nicht besser, sondern schneller. Aber man muss auch ein bisschen die, also wie sagt man, die Kuh im Dorf lassen oder wie sagt man das?
Die Kirche im Dorf lassen, genau.
Die Kirche. Also, weil letztendlich haben die schon ein bisschen auf dem aufgebaut, was bereits existiert. Die haben so ein bisschen ein Distilled Model. Also das heißt, sie haben ein großes Modell hergenommen, wahrscheinlich ChatGPT, vielleicht auch andere. Vieles deutet darauf hin, dass es ChatGPT war, und haben dem halt ganz viele Fragen gestellt und haben halt quasi von dem gelernt und haben dann auch noch so Mix of Experts Model. Also das heißt, sie haben viele kleine Modelle trainiert, die sehr spezifisch auf Experten-Know-how trainiert werden können und das auch noch sehr schnell. Das heißt, da ist es dann schon recht schnell möglich, dass man auf bestehenden Modellen, die halt schon sehr gut sind, dann billig ein eigenes Modell trainiert. Das ist ja ähnlich wie diese ganzen Mini-Modelle, die ja auch dann, also wird immer zuerst das große Foundation-Model trainiert, das kostet immer einen Haufen Geld, weil das einen ganzen Haufen Daten und Rechenleistung braucht. Und dann geht man hin und nimmt quasi alles, was der gelernt hat, nur das Wichtigste raus und macht dann ein kleines Model draus. Und das ist dann meistens von der Effizienz her vielleicht 10-20% weniger, aber halt um 80% kleiner. Hm. Und so ähnlich ist das wahrscheinlich auch mit diesem DeepSeek R1. Und erklärt natürlich auch, wie sie das geschafft haben, so schnell so eine Qualität hinzubekommen. Aber es erklärt eben nicht alles. Das muss man schon auch sagen, ja. Wo bist du mit deiner Nachrichtenlage gerade?
Ja, ich habe mich natürlich auch ein bisschen schlau gemacht, ja, damit ich hier nicht so ganz unwissend dastehe, und habe mal so ein paar Eigenschaften rausgesucht, die jetzt dieses DeepSeek R1 auszeichnen und die es ja auch so ein bisschen von anderen unterscheidet. Also du hast ja schon gesagt, das ist so ein Distilled Model, das heißt also, es basiert auf anderen Modellen. Ich habe gehört zum Beispiel auch noch auf Llama 3 oder Qwen. Es ist schlanker und leichtgewichtiger, das ist klar. Dafür ist es aber auch möglicherweise fehleranfälliger und weniger tiefgehend. Das heißt also, ich habe so einen Vergleich gehört, wie zwischen einem Meister in der Werkstatt und einem Lehrling. Der Meister, also das umfassende Modell, erklärt dem Lehrling halt nur das Nötige, was er braucht, um zum Beispiel einen Ölwechsel zu machen. Das heißt, wenn man das auf die Modelle bezieht, dann kann praktisch DeepSeek R1 auch die passenden Antworten geben, aber irgendwo ist dann halt auch dem Ganzen eine Grenze gesetzt. Ja, also so, glaube ich, kann man das verstehen, ohne dass ich jetzt in der Praxis schon irgendwie gesehen hätte, wie das sich äußert. Aber klingt zumindest mal für den Laien nachvollziehbar.
Das Beispiel, was du da gerade genannt hast mit dem Meister und dem Lehrling, finde ich ganz gut. Nur muss man das wahrscheinlich noch ein bisschen erweitern, weil sie auch Reinforcement Learning dazu genommen haben. Das heißt, es ist jetzt diesmal zwar kein observed oder wie sagt man, halt ein beobachtetes und von Menschen bewertetes Reinforcement Learning, wo der Mensch dann bewertet, ob es eine gute Antwort oder eine schlechte Antwort, sondern ein Rule-Based Reinforcement Learning. Das heißt, so ein bisschen wie dieses AlphaGo, ja, wo der halt einfach ein Regelset hat, was gut ist und was schlecht, und basierend auf dem kann er sich dann selbst die Fragen stellen. Und das ist vor allem dort, wo halt absolute Ergebnisse relevant sind, wie Mathematik oder wo es nur eine Wahrheit gibt. Ja, dort kann man halt solche Modelle verwenden. Und wenn du noch das irgendwie ein bisschen verbindest, auch noch mit den Distilled Models, also das heißt, du nimmst ein größeres Model und sagst, die Antworten von dem sagen auch noch, ob das gut oder schlecht oder richtig oder falsch ist, dann kannst du das ja nochmal potenzieren. Ja, das heißt, du kannst einfach das Wissen eines bestehenden Models nehmen und du kannst auch noch ein regelbasiertes Model nehmen und kannst dann einfach spezifische, also Experts, also innerhalb der Software gibt es ja Experts Models. Das heißt, für jede Fähigkeit hat der quasi ein eigenes kleines Modell fürs Coden und für, also die Geografie oder was auch immer, also Mix of Experts Model. Und dort kannst du bei einigen Sachen eben ein klassisches Reinforcement Learning machen, wo man halt absolute Ergebnisse hat. Und dort, wo es halt keine gibt, nutzt du halt einfach die Modelle, die größeren Foundation Models, die das dann bewerten. Und dann kannst du halt schon viel, viel erreichen. Ja.
Und jetzt setze ich noch einen drauf. Du hast ja von Rule-Based Reinforcement Learning gesprochen und bei DeepSeek heißt das Ganze ja Group Relative Policy Optimization. Das ist ja von DeepSeek offensichtlich selbst entwickelt worden und basiert darauf, dass ich das System selbst Belohnungen geben kann. Und zwar jeweils angepasst an die jeweilige Problemstellung. Das heißt also, diese ganze Verstärkung, die es früher nur durch menschliches Feedback gab und was natürlich sehr aufwendig war, weil man einfach entsprechend große Mengen an Feedback brauchte, das hat man jetzt sozusagen in diese Modelle integriert, wenn ich das richtig verstanden habe. Das Modell kann sich selbst belohnen und passt dabei auch noch auf, dass es sich nicht selbst bescheißt, ja, weil das System sucht nämlich auch noch nach Schlupflöchern, um sich sozusagen ohne Aufwand belohnen zu können, und das Ganze wird nämlich auch noch verhindert. Also das ist absolut faszinierend.
Ja, ich glaube, das ist auch tatsächlich der entscheidende Unterschied, genau dieses Werk. Und ich glaube, das ist auch die Innovation, die sie da jetzt rausgebracht haben, weil das ist ja immer das Problem bei den ganzen Reinforcement Learning Themen, weil das Reward-System, das System optimiert sich natürlich immer auf den Reward, und wenn du über irgendeine Shortcut immer zu dem Ergebnis kommst, ne, dann gehst du immer den Shortcut. Ja. Und um das zu lösen, musst du halt, genau, ganz genau, ja. Wenn ich weiß, ich krieg das Zuckerl, wenn ich da einfach durchgreife, dann kriege ich das immer, und ich muss nicht rundherum gehen, dann greife ich da immer durch. Ja. Ja, ist das bei den Modellen genauso, ja.
Ja. Ja, und dann kommt ja noch eine Sache dazu, die wir vielleicht auch noch ansprechen könnten, was auch zur guten Leistung von DeepSeek R1 beiträgt. Das ist das sogenannte Inference Timescaling. Also so wie ich das verstanden habe, ist es, dass sich das System immer aus mehreren Lösungen die beste Lösungsmöglichkeit raussucht, oder? Ist es so?
Genau, das ist halt so dieses Mix of Experts Thema. Okay. Also es investiert nur in die Ressourcen, wo es dann auch weiß, dass es da eine brauchbare Lösung hat, und rechnet nicht das ganze Ding durch. Ne? Ja. Und ja, wobei es gibt da noch irgendwelche Spezialdinge, die sie noch eingebaut haben, wie sie diese Inference-Kosten runterbekommen haben. Das habe ich leider nicht ganz verstanden, wie sie das gemacht haben. Ich habe es versucht zu verstehen, aber das war dann mir doch eine Spur zu hoch. vielleicht finde ich irgendjemanden, der es noch auf Dodel einfach noch erklären kann mir. Vielleicht packe ich es mal in Notebook LM oder so und lass mir einen Podcast darüber machen. Und dann verstehe ich es vielleicht auch.
Also was ich da auch empfehlen kann, ist, es gibt in YouTube sehr gute Quellen, also sehr gute Videos. Ich habe zum Beispiel ein Video von Sascha Pallenberg gefunden, aus dem ich auch einige Infos habe. Das können wir ja vielleicht auch in den Shownotes verlinken. Und der fasst das eigentlich sehr schön zusammen, wie ich finde. Mhm. Okay, kommen wir mal so ein bisschen zu den Folgen, genau so. Oder zu den Auswirkungen des Ganzen. Also zunächst mal vielleicht der Blick in die USA. Was bedeutet jetzt diese Innovation oder diese Entwicklung von DeepSeek in den USA? Ich habe gehört, manche sprechen schon von einem Sputnik-Moment. Ja, also das ist praktisch damals der Augenblick gewesen, als die Sowjetunion den ersten Satelliten ins All geschossen hat und die USA sich dann plötzlich im Hintertreffen sahen. So ungefähr könnte man das jetzt, glaube ich, auch, oder zumindest manche sehen davor. Ja. Und manche sprechen schon davon, dass jetzt die Bereitschaft, in große Tech-Unternehmen zu investieren, sinken könnte. Weiß ich jetzt nicht. Also vielleicht wird es aber auch zu sehr aufgebauscht, weil ich glaube, der Bedarf wird ja weiterhin da sein und auch steigen. Oder wie siehst du das?
Ja, ich meine, da sprechen ja jetzt alle von diesem Jevons Paradox. Ne? Also das Jevons Paradox, das besagt ja, wenn eine Ressource sehr, sehr günstig wird, dann glauben ja alle, dass das zurückgehen wird. Ne? Oder dass in Summe weniger von dem gebraucht wird, weil ja die Kosten massiv runtergegangen sind. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Dadurch, dass es halt so günstig wird, gibt es halt viel mehr Anwendungen, und dadurch explodiert das noch mehr. Also das gab es bei fast allen Dingen, wo Kosten massiv reduziert wurden. Ich glaube, wahrscheinlich ist das jetzt auch gerade in Google eines der meistgesuchten Wörter, Jevons Paradox. Aber das beschreibt das System, glaube ich, ganz gut, weil nur weil jetzt die Modelle effizienter werden und es viel schneller gehen wird, die Modelle zu trainieren, heißt das nicht, dass jetzt Nvidia tatsächlich ein Problem hat. Ich meine, ich habe es zwar angekündigt, ne, beim letzten Podcast habe ich gesagt, ich würde jetzt nicht in Nvidia investieren, aber das habe ich auch schon vorher gesagt, das hat andere Gründe. Also ich würde aus diversen Gründen nicht in Nvidia investieren, weil sie ein strategisches Problem haben mit ihren Kunden, weil sie jetzt einfach zu lange zu hohe Margen verlangt haben und mittlerweile die Big Techs ihre besten Kunden ihnen das Wasser abgraben. Aber das ist eine andere Geschichte. Also on a long run glaube ich, dass vielleicht der Bedarf an diesen Training-GPUs vielleicht kurzfristig zurückgeht. Allerdings wird der Bedarf an Inference massiv in die Höhe gehen. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass eben Big Tech, also sowas wie Google oder Microsoft oder Amazon hier Probleme haben werden. Ganz im Gegenteil, die werden noch mehr davon haben. Vor allem Amazon hat ein Riesenglück mit diesen DeepSeek-Modellen, weil Amazon hat ja nie in eigene Modelle investiert und könnten jetzt einfach das DeepSeek R1 oder V3 als Cloud-Lösung anbieten für Europa und könnten auch diese ganzen Guardrails, die da irgendwie in dem Modell drinnen sind, mit einem eigenen Mix of Experts Model davor irgendwie wegbringen, wo man einfach sagt, alles was China ist, frag bitte, weiß nicht, OpenAI und antworte nicht, was DeepSeek dir sagt. Also ich glaube, für die wird das jetzt keine großen Unterschiede machen. Ganz im Gegenteil, ich glaube, für die gesamte AI-Branche ist das jetzt tatsächlich ja Turbo. AGI ist jetzt noch ein Jahr oder ein paar Jahre schneller da, als es vorher schon war. Und für die Konsumenten ist es natürlich noch besser, weil die Konsumenten werden die größten Profiteure sein. Und das siehst du ja auch an dem App Store. Ich meine, all diejenigen, die ChatGPT bis jetzt verwendet haben und die Free Version und nie das Reasoning Modell und die, die das Reasoning Modell verwenden wollten, mussten irgendwie diese 20 Euro abgeben. Ja, die installieren sich halt jetzt das chinesische Modell und da ist alles dabei und kostet nichts. Ja, also das könnte ein Problem für OpenAI werden, weil natürlich ein großer Teil ihres Umsatzes von den Consumer einfach kommt. Und wenn das halt jeder jetzt auf seinem, weiß nicht, Tablet installieren kann oder auf dem Computer oder selbst hosten kann, dann ist das natürlich problematisch. Wobei, ich muss sagen, also dass die App-Variante so da tatsächlich durch die Decke geht, überrascht mich ein bisschen, weil das wiederum sagt, dass den Leuten Daten einfach scheißegal sind. Also, weil das ist, da steht ja auch drinnen, dass die Daten nach China geschickt werden und dass die dort aufgearbeitet werden. Auf der anderen Seite schicken wir sie auch noch in die USA als Europäer gesehen. Also für uns macht es eigentlich keinen Unterschied, welcher der Despoten, ob Trump oder Xi Jinping, uns beobachtet. Was denkst du?
Also vielleicht zum Letzten, was du gesagt hast. Wer TikTok verwendet, der kann, denke ich, auch DeepSeek verwenden. Ich glaube, ich habe neulich da auch ein Interview im Fernsehen mit einem IT-Experten gesehen und der hat genau das Gleiche gesagt. Also da muss man halt tatsächlich vielleicht nochmal ein bisschen das Gehirn einschalten und man sollte jetzt vielleicht nicht irgendwie so seine privaten Probleme versuche zu klären mit der Cloud-Version oder mit der App von DeepSeek, dann vielleicht höchstens mit der lokalen Version. Aber ich bin da auch eher entspannt. Also ich probiere gern neue Sachen aus, aber natürlich immer mit so ein bisschen Augenmaß, ja. Aber du hast ja jetzt noch angesprochen auch, dass die Europäer oder die Auswirkungen auf Europa, haben wir jetzt vielleicht auch in Europa die Möglichkeit, da aufzuschließen, also mit den Großen im Bereich KI. Also können wir jetzt zum Beispiel sagen, hey, das ist Open Source, wir können auf dieser Grundlage jetzt unsere eigenen Modelle bauen. Vielleicht finden wir ja auch noch irgendwie eine pfiffige Lösung, wie wir zum Beispiel die Antworten noch mehr verbessern können. Und ja, haben wir die nötige Expertise in Europa? Was meinst du?
Also ich glaube, Open Source ist auf jeden Fall ein Thema, ne? Also dadurch, dass jetzt diese Modelle Open Source sind und auch der Bias, also dieser chinesische Bias im Open Source gar nicht verankert ist, sondern dann letztendlich in der Cloud-Version nur drinnen ist. Und letztendlich ist es ja so, diese Guardrails funktionieren ja so, du stellst eine Frage, dann beantwortet er die ganz normal und dann sagt er, oh, eigentlich darf ich das ja gar nicht. Und dann kommt irgendwas mit, ah, das stimmt alles nicht. Ne? Und das kannst du ja ganz leicht unterbinden. Also wenn du ein bisschen pfiffig bist, dann kannst du dieses Bias-Thema schnell loswerden. Das heißt, wenn du jetzt ein Unternehmen, ein europäisches Unternehmen bist, hätte ich jetzt grundsätzlich nichts dagegen, das als Open-Source-Variante lokal zu nutzen, weil es mir einfach extrem viel Ressourcen sparen würde und mir Möglichkeiten, also es mir möglich macht, ganz eigene Applikationen zu entwickeln, die ich selbst unter Kontrolle habe und wo ich auch selbst entscheiden kann, ob dieses Bias-Thema für mich relevant ist oder nicht relevant ist, weil wenn ich nur irgendeine Rechen-App mache oder halt irgendeine Buchhaltungs-App, dann ist es mir wahrscheinlich egal, wie der über Taiwan denkt oder Tibet oder was auch immer. Sondern da brauche ich ja nur die mathematischen Fähigkeiten des Modells. Und die werden definitiv ausreichend sein und in einem ähnlichen Level sein wie die von OpenAI oder Gemini oder Claude. Und das eröffnet auf jeden Fall auf der Application-Ebene sehr, sehr viele Möglichkeiten, gerade für so kleinere und mittlere Unternehmen und Startups. Also das macht jetzt vieles möglich. Für Foundation-Level sehe ich jetzt noch nicht wirklich den Durchbruch, weil ich jetzt nicht erkennen kann, welche Strukturen in Zentraleuropa irgendwie da wären, dass man irgendwie die besten Leute anzieht oder Innovation irgendwie vorantreibt. Wir wissen ja, in Europa wird sehr viel geforscht und sehr viel Grundlagenforschung gemacht und das wird auch staatlich finanziert. Das ist alles schön und gut, aber wo wir Europäer ganz schlecht sind, ist halt von Grundlagenforschung dann in die Wirtschaft zu gehen. Also da sind uns die Amerikaner 100 Jahre voraus und die haben auch diese ganze Ausgründungen aus den verschiedenen Unis, die das dann auch finanzieren. Und das haben wir alles nicht. Ne? Hier haben wir sehr viele öffentliche Universitäten und die finanzieren gar nichts, außer die Ausbildung. Ja. Also da sehe ich jetzt nicht so viel, ja.
Wo siehst du den Ansatzpunkt jetzt zum Beispiel aus der Politik? Was kann man da machen? Hast du da eine Idee?
Ja, politisch gesehen, also ich glaube, es ist ein bisschen schwierig zu sagen, wo man da jetzt genau ansetzt. Aber auf jeden Fall ist das Bildungssystem sicher hat sicher den größten Hebel und auch die Möglichkeiten aus den Universitäten. Also private Gelder auch zu nutzen, weil wenn du jetzt öffentliche Universitäten hast, dürfen die ja kein privates Geld ja nehmen. Wenn du jetzt Strukturen schaffen würdest, die halt hier Kapitalmöglichkeiten bringen, dann hättest du vielleicht die Chance, dass du vielleicht irgendwelche Ausgründungen oder sowas hinbekommst. In Deutschland haben das halt hauptsächlich diese Forschungsinstitute übernommen, dieses Fraunhofer oder Max Planck oder so. Das sind halt die Unternehmen oder halt die Forschungsinstitute, die jetzt die Aufgabe übernommen haben, die in den USA die Universitäten haben. Und die sind halt noch ein bisschen sehr akademisch. Ja? Also wir kennen diese Institute sehr gut, weil die meisten von ihnen Kunden von uns sind. Und das ist halt alles sehr, sehr akademisch gehalten. Akademisch ist halt nicht unternehmerisch. Mhm. Leider oft.
Ja, das ist klar. Das ist einfach eine andere Disziplin. Das stimmt. Okay. Dennoch, also man kann ja nur hoffen, auch jetzt in unser aller Interesse hier, dass sich da auch Fortschritte ergeben werden im europäischen Raum. Und ja, wer weiß, vielleicht findet sich da tatsächlich dann auch ein Startup oder vielleicht auch ein Unternehmen, das in der Lage ist, die entsprechenden Mittel bereitzustellen und die entsprechenden Leute auch zu akquirieren, um da so ein kleines Gegengewicht vielleicht auch weltweit zu China und den USA herzustellen.
Das gibt ja tatsächlich schon ein positives Beispiel, ne? Dieses, also Flux AI, also dieses Bildgenerierungsmodell von den Deutschen, das ist ja schon, gehört ja schon zu den Top 3 oder Top 4 Bildgenerierungsmodellen. Nutze ich auch gerne. Und das aus dem Nichts heraus, ne? Also ist ja bekannt geworden durch dieses Grok, also von XAI, also von Elon Musk, ehemals Twitter. Dort, also das, was die dort verwenden, ist ja eben das deutsche Modell. Und das ist schon aktuell eines der besten, das es am Markt gibt. Und da sieht man schon, dass es gerade in so Spezialbereichen, auch in Europa und auch in Deutschland, und aus Österreich kommt zum Beispiel Magic.dev, ja, das ist dieses Development AI. Man hat jetzt schon länger nichts mehr von denen gehört, aber das sind zwei Wiener Jungs, ne, die hier was gebaut haben und aber dann natürlich in die USA gegangen sind, weil dort die Kohle ist. Und bei Flux 1 ist es ja ähnlich, ja. Da siehst du halt auch, dass Kapital auch eine Rolle spielt halt auch, ne?
Ja, klar. Wir sprechen ja hier auch öfter über Green IT und da ist ja ein Gedanke, dass jetzt zum Beispiel kleinere lokale Modelle, wie sie jetzt durch DeepSeek möglich sind, dass die zum Beispiel auch ja auf dem Smartphone oder auf dem Rechner lokal laufen können, also zumindest mal Distilled-Versionen von diesem großen Modell und dass man dadurch insgesamt Energie sparen kann. Also da haben wir vielleicht einen Effekt, wo man dann tatsächlich in der Summe ein bisschen mit weniger Ressourcenverbrauch auskommt. Oder siehst du das auch kritisch?
Das ist ein ähnliches Thema wie das Jevons Paradox, ne? Ja. Wenn's weniger Strom braucht, dann werden wir halt mehr Zeug damit machen.
Ja. Aber befürchte, dass du das sagen würdest.
Und das wird sicher passieren. Also ja. wenn ich alles am Handy machen könnte, ohne dass mir der Akku wegfrisst, ja, dann mache ich das natürlich. Ja. Also ja. Das und je mehr Anwendungen es gibt und je mehr mir das Ding abnehmen kann, desto mehr werde ich das nutzen. Ja. Weil warum sollte ich es nicht tun? Es würde mir mein Leben erleichtern.
Okay, ja, also ich befürchte es fast auch. Ich hatte nur gehofft, du sagst vielleicht was anderes, aber vielleicht werden wir auch eines Besseren belehrt. Schauen wir mal. Vielleicht noch einen kleinen Ausblick noch wagen. Wer wird denn das Wettrennen um die beste KI gewinnen? Was meinst du?
Also ich, das weiß man natürlich nie, kann von irgendwo ein neues kommen, aber ich bin ziemlich sicher, dass die Foundation Models, die jetzt so hoch finanziert sind, vor allem die nicht an den Hyperscalern hängen, also direkt hängen, die werden, glaube ich, nicht in der Zukunft relevant sein. Ja, also ich glaube nicht an OpenAI konkret. Also auch wenn die sicher die besten Modelle bis jetzt entwickelt haben und die beste Finanzierung in dem Bereich bekommen haben als Startup, aber Google verdient so viel Geld und hat so viel Cash, genauso Microsoft, die verdienen mit jedem Modell Geld und es ist ihnen auch egal, welches Modell gut oder schlecht wird. Und die werden das Rennen machen. Also die das ausfinanziert bekommen, die werden das Rennen machen. Und ich glaube, Open Source, also on the long run, wird's Commodity. Also diese ganzen Foundation Models werden Commodity und wahrscheinlich Open Source. Das heißt, man zahlt dann einfach für Rechenleistung. So ein bisschen wie bei der Telekom. Also Telekom-Vertrag, ja. Du hast dann halt einen Datenvertrag und dann hast du halt einen Intelligenzvertrag. KI-Vertrag und so viel kannst du da drüber, so und so viel Tokens darfst du drüber fahren und das ist das, was wo es hinausläuft, meiner Meinung nach. Aber wie gesagt, es kann auch sein, dass wenn tatsächlich ein Unternehmen es schaffen sollte, diese Singularität zu erzeugen, also wo sozusagen die Superintelligenz, die menschliche Intelligenz weit übersteigt, dann würde sie höchstwahrscheinlich in kürzester Zeit alle Geschäftsmodelle der Welt dominieren und dann gäbe es nur eins. Ja? Und das wäre dann genau dieses eine, was diese Singularität geschaffen hat. Und da greift dann letztendlich der darwinsche Ansatz, ja, the survival of the fittest. Ja? Weil dieses Modell wird keinen Raum für andere Modelle lassen. Ja. Weil es sich selbst maximieren wird.
Also, das heißt also, im Prinzip ist es ja so ein bisschen wie bei der Mondlandung, oder? Wer als erster diesen Punkt erreicht, wird das gesamte Rennen gewinnen.
Vielleicht, ja. Vielleicht.
Wieder den Bogen zur Raumfahrt zu spannen, wie vorhin schon.
Ja, vielleicht ist das so. Ja. Aber wie gesagt, es ist ja eher evolutionär und nicht revolutionär. Und evolutionär gesehen spricht eher alles für die Telekom-Variante. Also, dass das alles halt Commodity wird und wir einfach das Zeug nutzen werden, als in die Revolution, dass dann die ESI daherkommt und uns alle dominiert und dass das Leben ein ganz anderes wird und wahrscheinlich multiplanetar und ja, und wir werden nur noch mehr digitale Gedanken in irgendwelchen Rechnungen, also in irgendwelchen Rechnern sein. Also keine Ahnung. Da gibt's ganz viel Sci-Fi zu dem Thema.
Da vermischen sich Matrix, Terminator und was weiß ich noch alles, ja.
Ja, genau. Transcendence.
Okay. Aber ein Tipp von dir, USA, China oder Europa?
Ich glaube nicht an Europa. Das hatten wir ja schon. Ich glaube, es wird beides. Also ich glaube, USA werden ihre eigenen Modelle haben und China wird ihre eigenen Modelle haben. Die werden sich im Nix nachstehen. Und Europa wird sich halt bei dem bedienen, der es am günstigsten anbietet. Und das wird, sage ich jetzt einmal, ethisch gesehen USA sein, wirtschaftlich gesehen China sein.
Ja. Also so ähnlich ist es ja schon auf anderen Gebieten. Indien dürfen wir auch nicht ganz vergessen. Ich weiß ja nicht, was da gerade so passiert, aber die hat man selten auf dem Zettel. Und wer weiß, vielleicht kommen die wie Kai aus der Kiste irgendwann rausgesprungen mit dem Mega-Wahnsinnsmodell. Ja, müssen wir mal schauen.
Ja, das weiß man nicht, ja.
Ja, okay, also das, denke ich, war heute wirklich ein sehr guter Rundumschlag nochmal, so die wichtigsten Bereiche zu DeepSeek, und da wird sich natürlich auch in nächster Zeit noch einiges tun. Ich habe jetzt gehört, es gibt jetzt dann auch mit Janus Pro die Möglichkeit, eben auch Text-to-Image zu machen, und also die Nachrichten reißen nicht ab, aber ich glaube, wir müssen hier mal einen kurzen Zwischenstrich ziehen, und sonst wird das zu lang. Wir haben ja noch ein paar Folgen, die wir zusammen aufnehmen wollen.
Also für all diejenigen, die Verschwörungstheoretiker sind, ne, für die ist natürlich der Launch von Janus Pro sozusagen das perfekte Tüpfelchen auf dem i, dass die es halt innerhalb von 2 Wochen schaffen, die 3 wichtigsten Modelle zu disrupten, würde jeden Verschwörungstheoretiker dazu bringen, zu sagen, hey, die Chinesen haben das langer Hand geplant, um halt das Kapital im Westen zu zerstören. Ja. Aber ja, ich bin jetzt kein, ich glaube nicht an diese Verschwörungstheorie. Dafür ist die Welt zu komplex. Aber für alle, die das glauben wollen, wäre das fast ein Beweis. Ja.
Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, genau. Ja, schön. Also vielen Dank auch an alle, die bis hierhin zugehört haben. Und wir hoffen, es war für euch auch interessant, genauso interessant wie für uns. Wir melden uns dann in der nächsten Woche natürlich wieder mit einer neuen Ausgabe hier von KI und Tech2Go. Und bis dahin sage ich erstmal tschüss. Danke, Yusuf, für das wie immer interessante Gespräch. Und bis zum nächsten Mal.
Ja, danke dir auch. Es war sehr, sehr spannend und lustig heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.